Moin, Felicitas.
Moin.
Moin, ist ja schon Abend. Also, heute tauchen wir ein in die geheimnisvolle Welt der Chamäleoninseln im sonnigen Süden Spaniens, wo Felicitas Flöchinger schon an ihrer Finca sitzt und sich hammermäßig freut. Sie sitzt inmitten einer Oase, umringt von sterbender Monokultur, würde ich mal sagen. Und unsere Frage heute, wie wir so ein bisschen umschiffen wollen, ist, wie kann man aus einem solchen Landstrich eine grüne Oase, ein Schlaraffia entstehen lassen? Hallo Felicitas, schön, dass du da bist. Schön, dich
Hallo.
kennenzulernen. Wir kennen uns ja auch noch gar nicht. Vielleicht hast du Lust,
Doch.
dich, ja, gut, ein bisschen vielleicht.
Wir sind schon mal Bötchen gefahren.
Wir sind schon mal Bötchen gefahren,
Ja,
ja.
auf dem Hintertreffen von der Permakulturakademie. Alles schon ein paar Jahre
Stimmt,
her.
das war 2020 im
Ja,
Februar.
2019, 2020, ich weiß nicht. Das letzte vor Covid, glaube
Ja,
ich.
das war das 2020 Anfang. Da ging das in China ging das los und dann kam das rüber. Und wir waren, glaube ich, im Januar, Februar, da war das Wintertreffen. Aber wir hatten noch gar keine so richtig gute Gelegenheit, uns so ein bisschen zu unterhalten. Außer Bötchen fahren, da haben wir ein bisschen mehr Blödsinn geredet. Heute soll es ja um was Handfesteres gehen. Erzähl doch noch mal ein paar Wörter zu dir.
Ja, also ich lebe hier jetzt seit 2,5 Jahren. Also im Dezember sind 3 Jahre, lebe ich hier auf meiner Finca in Spanien, die ich mir vor 3 Jahren gekauft habe. Und es war schon immer mein Traum gewesen. Also ich bin von Beruf bin ich Agraringenieurin und habe lange Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und als Beraterin gerade für Agrarökologie, Permakultur auch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr am Schreibtisch zu sitzen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, sondern ich möchte jetzt einfach mal das machen, was ich die ganzen Jahre den Kleinbauern in den verschiedenen Ländern erzählt habe, ne? Und da sowieso ein Wandel bei mir, eine Veränderung bei mir im Leben anstand, habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach, habe mir hier dieses Stück Land gekauft und kämpfe seitdem. Also es ist ja tatsächlich so, dass der Land, die Gegend, in der ich lebe, das ist östlich von Malaga. Die Region heißt Ajaccia. Da haben die Bauern vor, was weiß ich, 60, 70 Jahren haben da angefangen, ihre Oliven- und Mandelbäume zu fällen und stattdessen Mango und Avocado zu pflanzen, sodass hier die ganze Region eigentlich eine riesige Monokultur ist. Hat natürlich einen super Marktpreis, ne? Deswegen haben die das gemacht. Bringt natürlich viel mehr Geld als Mandeln und Oliven und Schafe oder sowas. Und das ist eine der wenigen Regionen Europas hier, wo es wirklich überhaupt keine Fröste gibt, ne? Mango und Avocado können keinen Frost ab. Und deswegen haben sie es gemacht, ohne aber dabei daran zu denken, dass das Wasser nicht ausreicht. Es ist hier trocken. Nicht umsonst waren früher die vorherrschenden Kulturen Oliven und Mandeln. Naja, gut, also ich habe mir dieses Stück Land hier gekauft mit einem alten, zerfallenen Haus drauf. Und versuche jetzt alles, was ich so gelernt habe in meinem Leben und auch durch meine Permakultur-Weiterbildung, versuche ich hier zu machen, um tatsächlich trotz der Trockenheit, die hier herrscht und die immer schlimmer wird, das Fleckchen Land hier ja, grün zu halten und Sachen anzubauen.
Machst du das ganz alleine oder hast du noch andere Leute da am Start?
Hey, ich mache das ganz alleine. Es war natürlich nicht so geplant. Ich wollte es mit Freunden zusammen machen. Aber das hat nicht geklappt. Also das Leben hier ist auch schon ganz schön hart und da muss man bestimmt ein Mindset mitbringen. Und es haben ein paar, haben es immer mal wieder Leute versucht. Also ich bin auch total offen. Ich will das überhaupt nicht alleine machen. Für eine Person alleine ist das viel zu viel Arbeit. Aber bis jetzt hat's noch niemand so wirklich durchgehalten.
Also hattest du schon Leute da, die sich das mal angeguckt haben und ausprobiert haben?
Ja, also ich habe mir das Stück Land hier mit zwei Freunden ausgesucht, beide Spanier. Mhm. Und die hatten aber nicht wirklich einen Plan. Also das eine war ein Künstler und das andere war jemand, der auch nicht irgendwie von der Landwirtschaft viel Ahnung hatte.
Und die haben sich dann ein bisschen romantisiert gehabt, oder?
Genau. Das hat einfach nicht geklappt. Und dann war auch noch mal eine Freundin aus Deutschland da, aber das war auch ein Stadtmensch und das ging ganz einfach nicht. Also das Leben hier ist auch mit, also es ist total geil. Ich bin total glücklich, dass ich hier bin. Also ich bin in 20 Minuten am Strand, die Leute sind super nett, es ist schön. In einer Stunde ist man in Granada, einer der schönsten Städte, die ich kenne. Es ist wirklich total toll, aber das Leben selbst hier, wir haben zum Beispiel, also ich bin hier nicht ans öffentliche Wassernetz angeschlossen. Das heißt, Wasser kriege ich aus dem Brunnen, aus dem Bohrloch, das 110 Meter tief in die Erde geht. Und da wird Wasser gefördert, das aber auch kein Trinkwasser ist. Ich kann es zum Bewässern nehmen und ich kann es zum Duschen nehmen, aber ich kann es nicht trinken und ich kann auch nicht damit kochen. Das ist viel zu salzig, dieses Wasser. Mhm. Ja, und das heißt aber auch, die Kapazität des Brunnens ist auch nicht so viel. Ich weiß nicht, wie viel genau er hergibt, aber ich kann nicht jeden Tag eine Wäsche waschen, ne? Mhm. Und sowas. Und duschen muss halt auch schnell gehen. Und
Wo kriegst du denn dein Trinkwasser her?
Ja, da lasse ich mir diese großen 20-Liter-Dinger Flaschen bringen, die man mit einer Handpumpe kriegt man das Wasser da raus. Das ist ein Recycling, also nicht ein Recycling, sondern also kriege ich immer wieder neue. Es wird einmal im Monat ausgetauscht. Ja. Das geht. Ah,
das klingt auf jeden Fall mühsam. was sind denn die größten Herausforderungen außer Wasser in dem Leben, was du gerade führst?
Uff, also vor allen Dingen die Arbeit hört nie auf. Also das ist echt krass. Das Haus, in dem ich wohne, ist 200 Jahre alt oder so, ne? Und wurde auch von dem Vorbesitzer nur ganz dürftig renoviert. Also da ist dann immer mal wieder an der Elektrik sind da Probleme oder jetzt hat's geregnet vorletztes Wochenende. habe ich dann im Regenschirm im Bett gelegen. weil das Dach da mal wieder undicht war. Und es ist wirklich so, du gehst irgendwo hin, nimmst dir vor, ich mache jetzt was weiß ich, den Hühnerstall sauber oder irgendwas. Und auf dem Weg zum Hühnerstall sehe ich dann schon wieder was anderes, was gemacht werden muss. Dann mache ich also das und vergesse darüber den Hühnerstall, weil mir dann schon wieder ganz viele neue Sachen eingefallen sind. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es muss dauernd irgendwas repariert werden. Und es ist auch schwer, ehrlich gesagt, Hilfe zu kriegen hier. Ich spreche zwar fließend Spanisch.
Das ist gut.
Und die Leute, ja, und die Leute sind auch alle super nett. Aber Handwerker zu bekommen, ich kann keine Elektrik, ne? Also da lasse ich wirklich die Hände weg. Ich versuche mich an allem, auch in Löcher bohren und Mauern oder sowas, aber alles, was mit Kabeln zu tun hat, das passe ich nicht an. Aber da jemand zu kriegen, das ist ganz schwierig. Also jetzt gerade letztlich, das habe ich dir ja auch geschildert, haben die Ratten das Kabel von der Brunnenpumpe abgefressen. Das machen sie total gern, die Scheißviecher.
Und ist dann schlecht.
Da habe ich tatsächlich 3 Wochen drauf warten müssen, bis endlich ein Elektriker kam, die mir das Ding repariert hat, ne? Weil die sind so ausgebucht, dass man dann warten muss. Das heißt, ich hatte 3 Wochen überhaupt kein Wasser.
Shit.
Ja, also
zoomen wir nochmal ein Stück zurück. Was hat dich denn besonders inspiriert dazu, diesen Weg damit einzuschlagen? War das auch was eher Romantisierendes oder hattest du einfach Lust, du hast es dir natürlich anders vorgestellt, ne, mit mehr Leuten das zusammen zu machen, aber das Auswandern an sich, was hat denn dazu geführt?
Naja, ich war ja mein ganzes Berufsleben war ich eigentlich immer unterwegs, ne? Und habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt und von daher war das Auswandern für mich gar nicht so ein großer Schritt, weil die Projekte, in denen ich gearbeitet habe, waren immer 2-3 Jahre irgendwo. Und Spanien war immer ein Land, wo ich gern hin wollte. Also ich habe Spanien schon immer gern gemocht. Und dann gab es in meinem Privatleben einige Veränderungen, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss ein neues Kapitel aufmachen, es geht so nicht weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du jetzt nach Spanien, machst dein Ding. Also in Deutschland, das war mir zu emotionsbehaftet, sagen wir mal so. Und dann bin ich nach Spanien gegangen und habe ganz neu angefangen. Ich habe meinen Job gekündigt, also den habe ich noch ein Jahr vom Homeoffice aus weitergemacht, aber da hatte ich dann auch keine Lust mehr zu. Und und ich habe schon immer davon geträumt. Also es gibt doch diese Projekte, die eigentlich, von denen jeder schon mal was gehört hat, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. So ein Mann zum Beispiel in Äthiopien, der total degradiertes Stück Land auch wieder in Urwald verwandelt hat, indem er überall Samen gesammelt hat und die dann gepflanzt, diese Pflanzen dann ausgesät hat. Und
das ist jetzt über den, ne?
Ja, da, über den gibt's eine Doku, ein ganz toller Typ, oder auch das Projekt von Jeff Lawton, Greening the Desert. Sowas stelle ich mir hier vor, sowas möchte ich hier gern machen, viel kleiner natürlich. Aber also ich meine, ich hätte mich jetzt auch früh zur Ruhe setzen können, mir ein kleines Apartment irgendwo kaufen können und dann würde ich morgens im Café sitzen und einen Kaffee trinken und abends um die Häuser ziehen. Aber da
das klingt ist, das auch schön.
Aber ich hätte ja gern beides, ne? Aber nur das um die Häuser ziehen reicht mir halt auch nicht. Ich brauche immer irgendwas, was mir so einen Sinn gibt in meinem Leben. Ich brauche immer eine Aufgabe. Und deswegen sitze ich hier jetzt auf meinem Berg. Ich habe übrigens auch so gut wie keine Nachbarn. Ich sitze hier wirklich ganz alleine und kämpfe gegen die Trockenheit.
Aber gutes Internet hast du.
Ja, das mache ich über einen Hotspot vom Handy. Das ist fantastisch, ne?
Und was hast du zu den Nachbarn gesagt? Wo sind die nächsten Nachbarn?
Also die nächsten Nachbarn sind Luftlinie vielleicht 200 Meter. Okay. Aber das ist auch nur ein englisches Pärchen, die sind super nett. Und sonst habe ich keine Nachbarn. Also die Landwirte, die Bauern, die haben hier zwar Häuser stehen und sowas, aber die übernachten nicht hier. Die sind tagsüber da und arbeiten in ihren Avocado-Plantagen, aber nachts sind die dann weg. Also bin ich ganz allein hier.
Okay, mal kurze Quizfrage an alle, die zuschauen und das hören. Welches Obst benötigt am meisten Wasser? Ist es A, die Avocado, B, die Mango oder C, die Zitrone? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und rätseln, wir verraten es nicht, obwohl wir es wahrscheinlich wissen. Aber Wasser ist ein sehr großes Thema bei dir. Hast du schon überlegt, welche Methoden und Techniken du da nutzen willst, um auf deinem Stück Land eine blühende Oase entstehen zu lassen?
Also erstmal sammle ich das Wasser vom Dach. Wenn das hier nicht so wackelig wäre, würde ich ein bisschen was zeigen, aber geht ja nicht. Also ich sammle das Wasser.
Ach so, ich dachte, du meinst das Dach.
Das Dach ist auch wackelig. Aber ich habe da eine Regenrinne angebracht und die Regenrinne geht in langen Schlauch, der runterführt. Also ich wohne hier am Hang und da habe ich mir einen Wassercontainer, Deposits, gekauft, da passen 20 Kubikmeter rein. Das ist wie so ein großer Schlauch, wie so eine große, das ist aus so einer, wie so Lastwagenplane. Und da passen tatsächlich 20 Kubikmeter rein.
Das ist schon mal viel.
Weil um so ein richtiges Deposit zu bauen aus Zement und so, war erstens mal wäre es mir viel zu teuer gewesen, hätte mich 20.000 Euro gekostet. Und dazu brauchst du auch Erlaubnis. Und die Erlaubnis für irgendwas zu bauen hier in Andalusien ist langwierig und teuer und fast unmöglich. Also habe ich diesen Wasserschlauch gekauft, hat immerhin 10 Jahre Garantie.
Ich hoffe, 20 Kubikmeter sind 20 WC-Tanks. Und jeder IBC-Tank hat einen Kubikmeter und das ist ein Kubikmeter, weil es eben ein Meter mal ein Meter mal ein Meter ist. Also so Würfel, Meter mal Meter mal Meter, das ist ein Kubikmeter und 20 Kubikmeter sind natürlich 20 von diesen IBC-Tanks, was eine ganze Menge Wasser ist.
Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, aber das Problem ist, da muss erstmal so viel regnen, dass ich das Ding voll kriege, ne?
Ja.
Und jetzt, ich füll's auch mit dem Brunnenwasser auf. Also wenn ich merke, dass meine Tanks oben am Hang vom Brunnenwasser, dass die voll sind, dann mache ich die Pumpe wieder an und mit dem Schlauch fülle ich dann das Wasser in die Regenrinne und das läuft dann wieder runter. Also so kriege ich das Ding langsam ein bisschen voll, aber ich hab das Ding vor etwa einem Jahr installiert und habe dann im Laufe des letzten Jahres vielleicht 5000 Liter Wasser reingekriegt. Das hat auch so gut wie nicht geregnet letztes Jahr, ne? Wir haben hier im langjährigen Mittel haben wir etwa 450 bis 500 Millimeter Niederschlag. Das ist schon mal sau wenig.
Ja.
Und das ist, wenn es normal ist. Und im letzten Jahr hat es, ich glaube, 250 Milliliter geregnet. Ne? Das ist ja schon fast arides Klima. Und das füllt mir dann auch den Wasserschlauch nicht. Also es geht wirklich darum, erstmal hier im Haus anzufangen, so wenig Wasser zu brauchen, wie nur irgendwie geht, auch bei der Klospülung. Also ich will mir jetzt auch ein Kompostklo bauen. Da geht ja auch total viel Wasser runter, beim Wasserklo. Und auch duschen, wie gesagt, im Schnelldurchgang, damit jeder Tropfen, den ich übrig habe, damit ich den runterleiten kann in meinen Wassertank.
Also deine Strategie ist sammeln, speichern und sparen.
Genau.
Gut, das sind je nachdem, was man spült und wie man spült, 10 bis 30 Liter können das unter Umständen sein, die bei einer Klospülung da einfach weggewischt werden.
Ja, das ist der Hammer.
Naja,
ziemlich krass. Ich habe sowieso keine richtige Klospülung. Wie gesagt, die ist alles sehr rudimentär. Also ich habe natürlich eine Kloschüssel und dann habe ich einen Eimer, in den ich Wasser reinlaufen lasse, sodass ich genau proportionieren kann, wie viel Wasser ich dann nachkippe. Ne?
Ja.
Und da wird auch nicht nach Pipi wird gespült. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, fürs Klo oder so brauche ich vielleicht am Tag 10 Liter. Aber das
gibt
ist
diesen Spruch, ne? Gelb kann stehen, braun muss gehen.
Genau.
Ja,
und ich habe natürlich jetzt auch in der Zeit, wo ich kein Wasser hatte, als der Brunnen versagt war oder die Ratten das Kabel durchgefressen hatten, habe ich natürlich auch so ein Makeshift-Kompostklo gemacht. Ich habe hier einen alten Klostuhl, da stelle ich einen Eimer drunter und fertig ist. Und da die Finca in einem Eukalyptushain steht, habe ich auch jede Menge Eukalyptusblätter. Also wenn ich aufs Klo gehe und den Eimer aufmache, riecht es nach Sauna. Ist wunderbar. Das geht auch.
Aber das meiste Wasser, was da bei euch als Regen runterkommt, wird dann die Eukalyptusplantage fressen, ne? Also der braucht ja auch hammermäßig viel Wasser.
Auf der anderen Seite, also Eukalyptusbäume haben einen schlechten Ruf. Sie brauchen viel Wasser. Auf der anderen Seite beschatten
sie
das hier auch. Sie brennen gut, ja, das ist ein anderes Problem. Da bin ich auch sau vorsichtig. Aber sie beschatten ja auch das Haus hier. Also wenn ich die Eukalyptusbäume nicht hätte, würde ich im Ofen leben. Dann könnte ich hier im Sommer überhaupt nicht überleben. Also ich würde da gerne mal eine Balance sehen. Wasser einsparen durch die Beschattung und auch die Verdunstungskälte. Und auf der anderen Seite der Verbrauch dieser Bäume. Also ich glaube, so schlimm ist das in meinem Fall zumindest nicht. Ich habe jetzt auch nicht so fürchterlich viele Bäume. Ich habe vielleicht 10 Eukalyptusbäume, sind alle über 100 Jahre alt. Und das ist nicht, also in meinem Fall zumindest nicht das Problem. Natürlich, was anderes ist, sind diese riesen Eukalyptusplantagen, die man da aus Südspanien und Portugal kennt. Ne? Also das geht ja gar nicht. Aber meine paar Bäumchen, denke ich mal, dass das Gute überwiegt.
kann ich mir das auch vorstellen. Wasser speichern. Hast gesagt, du bist am Hang. Jetzt sammelst du Wasser über die Regenrinne. Sammelst du auch Wasser, Oberflächenwasser über den Hang? Durch Swales?
Ist geplant, wobei ich hier noch keinen Oberflächenabfluss beobachten konnte. Also gut, also wenn es mal regnet, dann regnet es hier heftig. Aber trotzdem habe ich auf meinem Gelände, das ja dicht bewachsen ist mit einheimischer Vegetation, habe ich noch nicht gesehen, da läuft nichts runter. Es läuft nur die Wege was runter.
Ja, und was da, ja nicht gut ist.
Ja, das ist gut. Während bei den Nachbarn, die haben ja in ihren Mangoplantagen, die erlauben ja überhaupt keinen Aufwuchs zwischen den Baumreihen. Und da hat jetzt schon allein der Regenfall vom letzten Wochenende schon wieder massive Erosion ausgelöst. Also das habe ich hier nicht. Ich habe hier keine Erosion. Ich weiß nicht, ob Swales mir hier unbedingt was bringen könnten, zumal das Gefälle eigentlich für Swales hier auch zu steil ist, ne? Aber ich werde es ausprobieren. Das ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste für diesen Winter, dass ich zumindest an einer Stelle so zwei Swales rein mache und dann mal schauen, ob das was bringt. Ja. Was ich mache, ist, dass ich unten, also ich habe 8000 Quadratmeter. Das ist nicht viel, aber trotzdem eine ganze Menge. Ich habe jetzt unten am untersten Punkt der Finger, wo sich sowieso der auch der feuchteste Punkt ist, was natürlich auch bedeutet, dass auf irgendeine Art und Weise das Wasser sich dort doch ein bisschen sammelt. Da habe ich angefangen, so ein Schwammbeet anzulegen, indem ich alle organische Substanz, auch die Äste von den Olivenbäumen und die ganzen, ich habe hier total viel Kakteen, die abgestorbenen Kakteenblätter, die schredder ich alle und dann wird es in dieses Beet gebracht und mit Erde gemischt. Und so etwa einen Meter hoch, also momentan habe ich es einen halben Meter hoch, aber kommt immer noch was drauf. Und das bringt schon total viel. Ne? Also es hat jetzt, wie gesagt, die 70 Liter, die vor 10 Tagen gefallen sind oder vor 8 Tagen gefallen sind, ich habe seitdem nicht mehr bewässern, diese Beete nicht mehr bewässern müssen. Also das saugt das Wasser
extrem gut.
Hält das Wasser, ja, und hält das Wasser zurück. Also das ist ziemlich geil. Und das will ich auch sukzessive Stück für Stück ausweiten. Also immer, ist halt wahnsinnig viel Arbeit.
Bauen,
ja. Aber da unten habe ich jetzt auch ein Papaya stehen und Maracuja wächst da und Tomaten und da bediene ich mich auch ein bisschen an den dynamischen Agroforstprinzipien, so dass ich da sehr viel Mulchpflanzen auch habe, die ich immer wieder zurückschneide und das Material da jetzt einfach oben drauf liegen lasse, was dann auch dieses ständige Zurückschneiden stimuliert dann auch das Wachstum der anderen Pflanzen. Und das wächst ganz gut. Es ist zwar ein winzig kleines Stück nur, aber es wächst so gut, dass es mir Mut gibt, jetzt im Winter die Fläche erstmal zu verdreifachen, je nachdem, ob ich Hilfe bekomme oder nicht, und das sukzessive aufzubauen und dann auch den Hang hochzuziehen, so langsam.
Das heißt, der Plan ist es, mit den Schwammbeeten sukzessive immer mehr eine Art Food Forest oder Waldgartensystem, dass ich den Hang hoch evolutioniert.
Genau. Durch so einen Waldgarten schafft man ja auch ein eigenes Mikroklima. Ne? Das heißt, da ist es dann ja auch ein bisschen kühler und die Luftfeuchte ist dann auch höher innerhalb dieses Waldgartens, sodass
es den
dann
Wind
auch
bremst.
Ja, es bremst den Wind und aber auch durch die Transpiration Kälte wird die Temperatur ja auch wird es ja auch kühler. Ne? Deswegen ist es auch
im Winter ein bisschen wärmer, im Sommer ein bisschen kühler.
Ja. Also das ist ja auch der Effekt, wenn man im Biergarten ist. Ne? Wenn man unter einem Kastanienbaum in Bayern sitzt, dann ist es kühler, als wenn man bei gleichen Temperaturen unter dem Sonnenschirm wächst.
Je nachdem, wie viel Maß man getrunken hat.
Das kommt noch dazu. Prost.
Prost. Und dann hast du noch einen Schwimmteich auch in Planung?
den Schwimmteich will ich da unten machen, wo auch das Reservoir ist. Also mein großer 20 Kubikmeter Schlauch. Das möchte ich irgendwie kombinieren. Also da bin ich noch drüber am Nachdenken, wie ich das mache, dass das Wasser dann mit einer Solarpumpe zirkuliert und
damit es fresh bleibt auch, ne?
Damit es auch frisch bleibt und dann natürlich auch ein Filtersystem, biologisches Filtersystem, muss ich damit auch mit einplanen, mit Pflanzen. Also bin ich noch ganz am Anfang, das ist nur so eine Idee, die ich habe, aber ich denke mal, es müsste gehen. Das wird dann kein großer Schwimmteich, aber irgendwas. Ich meine, ich muss halt 20 Minuten fahren bis zum Meer.
Das ist viel zu lange,
genau. Aber irgendwie sich mal in so einer heißen, an so einem heißen Sommertag irgendwo mal reinschmeißen zu können, das wäre natürlich ein Traum und deswegen würde ich das gern machen. Ich benutze natürlich auch, ich sammle ja auch das Grauwasser, ne? Also das alles, was von der Dusche und Waschbecken und aus der Küche und von der Waschmaschine kommt, leite ich auch direkt runter in das Schwammbeet. Das ist auch noch suboptimal, da müsste ich eigentlich noch Fettfalle? Fettfalle will ich mir auch noch basteln jetzt im Winter. Winter ist so die Hauptarbeitszeit, im Sommer ist einfach zu heiß, um irgendwas zu machen.
Das Grauwasser, was du zum Abwaschen benutzt hast, das braucht
genau. Genau. Also ich mache die Teller zwar immer sauber, erstmal wische die erstmal aus, aber trotzdem ist in dem Wasser ja trotzdem noch Fett drin. Genau, und das Fett muss raus und wenn es dann durch den Fettfilter, vielleicht sogar zwei hintereinander stellen, wenn es dann in diese gelaufen ist, will ich es nochmal in so eine biologische Klärbeet da auch nochmal durchschicken.
Mit Kies damit und Schilf und Mikroorganismen.
Genau. Ja, das ist eins meiner vielen Projekte für diesen Winter.
Welche hast du noch?
Die Swales, die ich ausprobieren möchte. Und dann natürlich noch viele Bäume pflanzen. Das ist ja auch ziemlich viel Arbeit jedes Mal. Ich mache da auch jedes Mal, wenn ich einen Baum pflanze, mache ich die Löcher ziemlich tief und dann kommen unten rein abgestorbene Kaktusblätter oder auch noch frische Kaktusblätter rein. Und dann vergrabe ich, wenn ich dann den Baum reinsetze, dann habe ich dann immer noch so ein Plastikrohr mit Löchern drin. Das grabe ich dann auch zusammen mit dem Baum ein, sodass das Wasser, wenn ich bewässere ich durch das Plastikrohr, ne, damit das Wasser auch unten reinkommt und nicht alles an der Oberfläche bleibt, wo es dann durch die Hitze relativ schnell verdunstet. Ne? Also das war das jetzt verständlich?
Also
ja. Ja, gut. das steht auf jeden Fall an. Abgesehen von den ganzen Katastrophen, die hier doch jeden Tag passieren. Also, aber so ist gut. Ich könnte hier unheimlich viel tun, aber ich muss ja immer damit rechnen, dass ich ja nur eine Person bin. Und ich denke mal, mit dem Teich und den Swales und dem Food Forest habe ich im Winter ganz gut zu tun.
Auf jeden Fall. Das klingt nach einem Projekt, was auch länger als Winter dauert, bis es umgesetzt ist.
Nein, ich habe das alles.
Mein Opa hat immer gesagt, ärgern sollst du dich nicht, nur wundern.
Sachen,
die einem so zwischenkommen.
Ja, nee, ich ärgere mich über die Ratten, die sind nämlich richtig fies, ne? Also ich bin ja, es sind übrigens keine so ekligen Ratten, so Kanalratten, sondern es sind richtig kuschelige, süße Ratten mit weichen Bäumen und großen Kulleraugen, ne? Ja. Aber die vermehren sich halt doch wie blöd und dadurch, dass ich zwei Hühner habe, liegt dann halt auch immer irgendwie so Hühnerfutter rum und da tun sie sich gut, was ich auf jeden Fall gelernt habe, war hier nicht immer sofort in Panik zu geraten und alles sofort machen zu wollen. Man muss einfach mal auch was aussetzen. Ne? Und eine Sache, über die ich mich tatsächlich gefreut und gewundert habe, war neulich, gehe ich zum Hühnerstall und sehe eine Riesenschlange. Im Hühnerstall. Ein Riesenvieh. Also hier gibt es richtig große, große Schlangen, die sind harmlos, also für uns Menschen, die fressen halt Kernmäuse. Und die muss es mitgekriegt haben, dass bei jeder Menge, was für Dinge?
Ratten.
Katzen? Ja, genau, die fressen Mäuse und Ratten. Und die haben das, also die große Schlange, die war bestimmt 1,50 Meter lang oder so.
Oh, wow.
Die hat das mitgekriegt. Und vor allen Dingen ist es so, wenn man eine sieht, dann gibt es noch viel mehr, die verstecken sich ja auch ganz gerne. Also das zeigt auch, wie sich die Natur doch auch ganz gerne selbst reguliert.
Ja, und sich einstellt auf die vermehrten Ratten. Das lockt natürlich dann auch vermehrte Räuber aus. Und dann reduzieren die Räuber die Ratten und dann reduzieren die Räuber sich dadurch auch wieder gegenseitig oder selber. Das ist die negative Rückkopplung, eine Form von Feedback.
Ja, ja, genau. Ja, oder sie holen sich halt andere Tiere, was man nicht so liebt. Hier heißt ja Isla Chamäleon. Ich weiß nicht, also ob du schon mal ein Chamäleon live gesehen hast. Das sind ja die witzigsten Viecher, die es gibt. Ne? Also ich find die total klasse. Aber die haben halt überhaupt keine Verteidigung außer ihrer Camouflage. Also man sieht sie wirklich kaum, aber wenn man sie dann gesehen hat, dann die können ja nicht wegrennen. Die laufen ja so richtig so im Zeitlupentempo. Die haben überhaupt keine Chance zu entweichen, zu entfleuchen. Aber naja, es gibt auf jeden Fall genug Ratten. Ich habe auch Lebendfallen, wo ich jede Nacht geht mir eine rein und die setze ich dann irgendwo in der Pampa aus, wo es keine anderen Häuser gibt. Da überleben sie zwar wahrscheinlich auch nicht, aber ich meine, was soll ich machen? Wir müssen halt weg. Vergiften kann ich sie auch nicht. Vergiften wäre ja auch scheiße. Ist ja auch nicht nett, auch wegen der Greifvögel, ich habe hier Adler und alles. Also für Ornithologen ist es hier ein absolutes Paradies. Ja, und ich habe außerdem Hunde. Wenn die so eine vergiftete Ratte dann fressen würden, dann wäre es auch scheiße. Also die einzige Chance, die ich wirklich habe, ist, mich auf meine Freunde, auf meine Schlangenfreunde zu verlassen und die Viecher lebendig zu fangen und irgendwo auszusetzen.
Ja. Ja, oder halt eben mehr Habitate zu schaffen für Räuber, die wiederum die Ratten futtern würden. Wobei das ja auch so ein komplexes System ist. Dann führt man irgendwie mehr Adler und mehr Schlangen ein und auf einmal hat man da wieder doch einen Nachteil von, wo man sich vorher gedacht hat, das wäre die perfekte Lösung. Die Natur ist halt recht komplex und man weiß nie, wenn man an dem einen Rad dreht, welche anderen Räder sich dann da noch mit verändern. Aber ich glaube, ein Versuch wäre es. Also bevor man jetzt irgendwie an einer Rattenplage zugrunde geht, ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, mehr Nistplätze für Schlangen und Adler zu schaffen und sich vielleicht die eine oder andere Katze auch anzuschaffen oder so.
Ja, den Katzen geht ja nicht wegen der Hunde. Ich habe ja 4 wilde Hunde.
Na klar, die mögen überhaupt keine Katzen, oder?
Nee, das geht gar nicht. Also ich hatte früher immer Katzen und Hunde zusammen, aber bei den Hunden, die ich jetzt habe, geht es nicht. Ich habe die auch alle schon groß gekriegt, aber als erwachsene Hunde aus dem Tierschutz. Und also wenn die von Welpen an aufwachsen mit einer Katze, dann kriegt man das hin, aber nicht bei so einem erwachsenen Hund. Das ist ganz schwierig. Davon lasse ich es bleiben. Aber ich sperre die ja nachts ein und nachts kommen dann die Katzen vom Nachbargrundstück ab und zu mal rüber und bedienen sich hier, glaube ich, auch an dem Rattentisch. Ja. Also, aber das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ja.
Du bist inmitten von Monokultur, habe ich das richtig verstanden? Also drumherum ist nahezu alles sind Plantagen und eher diese Trockenheit. Wenn du jetzt sagst, du willst auf 8000 Quadratmeter da einen Vorzeige, also irgendwann einen Vorzeige Paradies machen, wo du viel Wasser speichern kannst und wo es blüht und divers ist. Hast du das bewusst entschieden, dich quasi in diese Monokultur reinzusetzen? Also war das, ist das so ein, ich zeige euch mal, wie es vielleicht anders geht in ein paar Jahren? Oder, weil es ist schon eine Herausforderung. Also wenn drumherum Monokultur ist und du 8000 Quadratmeter hast, dann ist es schwierig, den Grundwasserspiegel anzuheben oder eine wirklich gute, keine Ahnung, eine gute Balance in der Artenvielfalt und so hinzukriegen. Also kein leichtes.
Also die Entscheidung, die war ich weiß nicht, ob ich das Ding hier nochmal kaufen würde, weil es ist wirklich, es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass mir immer über den Kopf wächst, aber es ist wirklich wahnsinnig viel. Wahnsinnig schwierig. Und viel Arbeit. Aber das war damals, weißt du, ich bin nach Spanien gekommen, in Urlaub, und dann kam Covid, dann kam dieser Lockdown. Und dann bin ich hier geblieben und saß also 4 Monate lang im Hotelzimmer. Zwar mit Blick aufs Meer, aber trotzdem war es irgendwie scheiße für so einen Outdoor-Menschen wie mich. Und sobald man dann wieder rumfahren konnte, bin ich rumgefahren und habe das Ding hier gesehen. Und es war auch in so einem derart runtergekommenen Zustand, dass der Preis auch, dass es auch bezahlbar war, weil die Gegend hier ist ziemlich teuer, Costa del Sol, also das ist mit Blick aufs Meer. Das kann man sich normalerweise als normaler Mensch nicht leisten. Aber das Ding hier war bezahlbar und es ist einfach irre schön. Der Ort ist magisch, der hat eine eigene Magie. Und ich habe mich in diesen Ort so ausgehungert nach Natur und Freiheit, wie ich war nach dem Lockdown. Ich habe mich in diesen Ort total verliebt und habe nicht mehr länger nachgedacht und habe das Ding gekauft. Natürlich war es auch schon immer mein Traum gewesen, tatsächlich so ein Projekt zu machen. Greening the Desert. Also ich meine, das hier wird wahrscheinlich in ein paar Jahren wird es hier eine Wüste oder Halbwüste sein, so wie es aussieht. Das ist ganz tragisch, ganz katastrophal. Also wie gesagt, ich brauche immer eine Aufgabe und von daher war das schon auch gewollt. Also ich hätte mir auch irgendwo vielleicht im grünen Norden Spaniens was kaufen können, wo es mehr regnet, wo man diese Probleme zumindest nicht hat mit der Trockenheit. Aber es wäre viel zu einfach gewesen.
Das stimmt allerdings.
jetzt muss ich mal schauen. Also ich weiß es nicht. Man sagt in der Permakultur, also ich glaube, Bill Mollison hat es gesagt, man sollte im Idealfall erst mal ein Jahr lang nur gucken und beobachten. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt 2,5 Jahre lang Fehler gemacht. Was auch gut zum Lernen ist. Also ich habe immer gegärtnert in meinem ganzen Leben immer und wenn es nur auf dem Fensterbrett war. Aber ich meine, ich hatte dann auch lange ein großes Grundstück, wo ich auch einen kleinen Food Forest in Deutschland angelegt habe. Aber mit diesem Klima hier zu gärtnern ist es nochmal eine ganz andere Sache. Als zum Beispiel die Sommermonate kannst du total vergessen. Die Sonne ist so brutal, dass die alles verbrennt. Also die verbrennt alles. Ich hatte dann über meinen Tomaten und Paprikas und Auberginen und so weiter, habe ich dann Sonnenschirme aufgespannt. Mhm. Die haben trotzdem dann irgendwann das Produzieren eingestellt, weil es einfach zu heiß war.
Klar, zumindest sind sie nicht sollen sie das Wasser spannend. Herbekommen?
Naja, ich habe sie ja bewässert. Ich habe sie ja bewässert. Irgendwann ist es halt so heiß und dann bei ab 40 Grad oder sowas sagen die auch nee und machen Siesta. Aber sie sind immerhin nicht gestorben und jetzt legen sie wieder los und blühen wie verrückt und also ich denke mal, dass ich in 1-2 Wochen die ersten Paprika und Auberginen wieder ernten kann. Also man hat noch mal eine Chance und es geht dann ja. Also die Vegetationsperiode für diese wärmeliebenden Sachen, die geht bis November, bis in Dezember rein eigentlich. Aber das muss man auch mal lernen und auf diesem kargen Boden zu wirtschaften. Also ich habe hier ein pH von über 7. Ich habe noch nie einen Boden bearbeitet, der so basisch, der so alkalisch ist. Ich kenne eigentlich nur saure, sehr saure bis leicht saure Böden oder neutrale Böden. Aber so einen basischen Boden aufzubauen, ist mal eine ganz andere Nummer, als mit einem sauren Boden zu arbeiten. Mhm. Also die Nährstoffbalance herzustellen oder Kompost zu produzieren, auch wenn es zu trocken ist. Das ist auch schwieriger als jetzt im Klima in Deutschland. Die musst du ja auch feucht halten und beschatten Also die Lernkurve ist ziemlich steil und steinig.
Das hast du schön gesagt. Wenn du was jetzt ganz allgemein nochmal ganz rausgezoomst, wenn du mit einem Schnips in der Gesellschaft was ändern könntest, egal was wäre das und warum?
Wow.
Ja, das ist jetzt also mal eine ganz andere Frage.
Oh my goodness, du kannst mich doch jetzt so, das ist, da können wir noch eine ganze Nacht drüber reden, Mensch. Also auf jeden Fall den Kapitalismus abschaffen. Kapitalismus abschaffen und Fair Share, jeder soll genug haben. Und dieses Konsumdenken, ja, diesen Konsumismus abschaffen, dass die Menschen merken, dass sie müssen nicht dauernd was Neues kaufen, sondern es gibt ganz andere Sachen, an denen man viel mehr Spaß haben kann. Also weg vom Materialismus. Da würde ich gern hin. Ja, mehr miteinander, mehr raus, mehr miteinander, mehr Freude, mehr Freundschaften und weniger Güter anhäufen.
Ja, das ist eine gute Antwort. Wie kommen wir dahin?
Das fragst du mich?
Ich dachte, das steht hier auf meinem Zettel. Also.
Wie kommen wir dahin? Mhm. Also ich muss ja mal sagen, ich finde deinen Lernpfad ziemlich geil, ne?
Oh, danke.
Und je mehr Leute, solche Sachen sollte es viel mehr geben. Damit die jungen Leute, wollte ich jetzt gerade sagen, also wenn ich in Deutschland wäre, würde ich mich übrigens in deinen Lernpfad einschreiben. Ne? Das ist bloß auch, also auch wir Alten, wir wollen sowas auch machen. Aber je mehr Leute halt wirklich auf diesen Pfad gebracht werden, mit der Natur zu leben, mit den Händen was zu machen, miteinander was zu machen und zu teilen und sich gemeinsam an Sachen zu freuen, nur so haben wir die Chance, dass wir da tatsächlich hinkommen.
Ja. Was ist deine Superkraft, Felicitas?
Ich nehme mich nicht besonders ernst. Also ich verzweifle nicht so fürchterlich leicht. Also ich muss zugeben, manchmal ist es hier ein bisschen einsam. Ne? Also ich bin zwar ein Mensch, der gut mit der Einsamkeit zurechtkommt, aber manchmal denke ich doch, ach man, sollte ja nicht so sein. Ich hätte ja ganz gern ein paar nette Leutchen um mich rum. Aber da könnte ich dran verzweifeln, aber tue ich nicht. Ich lache dann wieder drüber und dann mache ich mir Musik an und tanze und dann geht's mir wieder gut. Ja, alles nicht so schwer nehmen. Hm. Und lachen.
Was ist deine Lieblingsband?
Ach du Scheiße. Meine Lieblingsband. Uff. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich höre sehr viel lateinamerikanische Musik, weil ich auch lange in Kolumbien gelebt habe. Pierrota Chingo, kommen aus Argentinien, die mag ich total gern. Ich mag auch gern, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, so ganz natürlich die alten Sachen, wie The Doors jetzt habe ich einen Blackout, ich komme nicht drauf.
Ich helfe.
Ich höre eigentlich, ja.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenaufgang. Mhm.
Was ist ein Buch, was du jedem Menschen empfehlen würdest zu lesen?
Ich habe gerade eins gelesen, das hat mir total gut gefallen, obwohl es ein Spiegel-Bestseller war. Fand ich total klasse. Das Lavendelzimmer. Wunderschönes Buch. Gerade für Bücherliebhaber zu empfehlen. Also das ist so ein Buch, das gebe ich auch nicht mehr her. Meistens gebe ich die dann ja sofort in den Umlauf. Wir haben so Recyclingkisten am Strand unten. Bringt man ein Buch hin, nimmt sich eins mit oder so. Aber das Buch, das möchte ich eigentlich in meinem Schrank stehen haben. Es war ein unglaublich liebevolles Buch, das einem so ein bisschen, wie soll ich sagen, Glauben an die Menschheit ist natürlich falsch, aber irgendwie wieder ins Bewusstsein bringt, dass die Menschen doch eigentlich ziemlich klasse sind. Ne? Also weg von der Bitterkeit, also dass die Menschen zu groß und zu sehr viel Liebe und Freundschaft fähig sind. Ja, und abgesehen dafür natürlich das Permaculture Design Manual von Bill Mollison. Das
ist ein Riesenwälzer.
Meine Bibel. Ich habe die tatsächlich gelesen, von vorne bis hinten.
Oh. Auch abschnittsweise, und das Kapitel über die Tropen habe ich übersprungen.
Das Riesenkapitel. Naja, dann dieses Mal durch und komme ich hier besuchen.
Ja.
Ich erworben müssen, wissen. Ich habe immer jede Menge Löcher zu graben und Kompostklo bauen. Ja,
das ist für Kompost ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Sache. Was ist deine Lieblingspflanze auf der Finca?
Der Johannisbrotbaum. Also die heißen hier Algarrobo, das sind Johannisbrotbäume, und da habe ich einen unter den Eukalyptusbäumen, der ist bestimmt 200 Jahre alt. Das ist der Großvater von der Finca. Der ist riesengroß. Ich schicke dir mal ein Bild. Der ist riesengroß, und unten drunter ist es kühl, es ist einfach klasse, und der braucht überhaupt kein Wasser. Diese Johannisbrotbäume, die keimen über, die wachsen überall von alleine und schießen überall raus.
Ein Wort, das deine Beziehung zu Wasser beschreibt.
Innig.
Dein Lieblingsplatz auf deinem Gelände.
Mein Lieblingsplatz ist eigentlich hier, wo ich gerade sitze. Ich sitze hier auf der Terrasse vor dem Haus. Ich sehe in der Ferne sehe ich das Meer und die Lichter von dem Ort, der da an dem Meer liegt, Torre del Mar. Und wenn ich nach oben gucke, sehe ich dann auch ganz oft die Adler fliegen oder auch die Bee-Eaters, wie heißt denn, Bienenfresser kommen in Schwärme rüber oder im Frühjahr die Schwalben, wenn sie zurückkommen. Also es ist ein fantastischer Ort. Wiederhöfer habe ich hier auch. Also wenn ich hier sehe, oder der Uhu, es ist ein fantastischer Ort, und hier ist es halt total ruhig, ne? Also wenn die Mangobauern nach Hause sind, habe ich hier überhaupt keinen Lärm. Ich höre nichts außer den Vögeln. Ja.
Ein Tipp, den du angehende Permakulturistinnen geben würdest.
Einfach machen. Das ist eine Plattitüde, ich weiß es. Aber einfach versuchen. Und Permakultur, das ist ja auch so ein regulierendes, so ein System mit Rückkopplung, ne? Wo man dann immer wieder hingeht und an Schräubchen dreht und was macht. Und dann so lange ausprobieren, bis man die richtige Lösung für den Ort, für den Platz, wo man gerade ist, wo man was machen möchte, bis man das gefunden hat. Also es gibt kein Patentrezept. Es gibt kein Patentrezept für nichts. Es gibt nur Anregungen. Und wir haben eine Toolbox, einen Werkzeugkoffer mit unheimlich viel Sachen, die wir anwenden können. Und da müssen wir halt gucken, wie die am besten zusammenpassen. Und vielleicht auch mal neue Wege gehen oder uns selbst was überlegen. Ne? Also nicht darauf warten, dass irgendwas im Buch steht, sondern wirklich sehen, dass man auch was sich zur Not hat, was Eigenes, Neues überlegt und nicht aufgeben.
Ja, würde ich unterschreiben. Felicitas. Und jetzt sind wir schon am Ende. Am Ende kannst du dir noch was wünschen. Kannst du dir noch frei Schnauze, kannst du dir noch was wünschen? Und wir gucken, was das Universum so drauf hat. Also ganz persönlich oder für die Welt oder für, keine Ahnung, du hast jetzt vollen Spielraum, aber bedenke, Wünsche sind natürlich.
Also ich wünsche mir natürlich. Ich wünsche mir natürlich Regen, also deswegen, bitte fleißig singen und tanzen. Damit kommen wir schon zu dem nächsten, was ich mir wünsche. Ich wünschte mir ein paar Leute, die hier zusammen mit mir singen und tanzen. Also ich wünschte mir tatsächlich, ich habe hier genug Platz. Es ist zwar jetzt nicht riesengroß, aber ich habe hier potenziell genug Wohnraum auch, dass man sich hier noch was Eigenes ausbauen kann und hier wohnen kann. Es ist einfach wunderschön. Und dann also das wäre toll, wenn ich ein paar Leute finden würde, die das hier mit mir zusammen machen.
Sag nochmal genau, wo du bist.
Ich bin etwa 40 Kilometer östlich von Malaga, 15 Kilometer im Land, im Inland. Die Region heißt Axarquía, und der nächstgrößere Ort heißt Vélez, Malaga. Vélez, V-E-L-E-Z, Malaga. Das ist der nächstgrößere Ort.
20 Minuten also vom Meer entfernt.
20 Minuten vom Meer entfernt, eine Dreiviertelstunde vom Flughafen entfernt und eine Stunde von Granada entfernt. Es gibt keinen Frost. Also die Winter sind hier sehr angenehm. Also man kann bis November im Meer baden. Und es ist eigentlich eine geile Gegend. Also es ist wirklich schön. Es ist halt nicht wirklich grün, ne? Es ist, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir das hier begrünt haben.
Also wer von euch Bock hat, bei Felicitas abzuhängen, sie mal zu besuchen und an ihrem unglaublichen Wissensschatz zu partizipieren und auch ein bisschen was zu bauen. Es steht nämlich an, eine gute Komposttoilette zu bauen, ein paar Swales auszuprobieren, immer noch ein Waldgartensystem anzulegen, was aber damit losgeht, erstmal Bäume zu pflanzen und ein bisschen Humus aufzubauen. Und dazu gibt's unten im Tälchen ein paar Schwammbeete, die noch weiter ausgebaut werden können. Es gibt ziemlich viel zu tun da. Wenn ihr euch mit Elektrik auskennt zum Beispiel, da gibt es einiges zu tun. Oder wenn ihr selber Hunger auf Ratten habt, dann könnt ihr natürlich eure Messer und Gabel mitnehmen und könnt die da vertreiben oder selber futtern. Schaut bei Felicitas vorbei. Sehr gerne. Freut sich über Besuch und ein bisschen kurze Weile. Bringt Musikinstrumente mit und eure Füße zum Tanzen. Und dann könnt ihr euch gerne bei ihr einfach mal melden hier auf Instagram. Mal anschreiben, sagen, hey, ich habe Lust, mal vorbeizukommen und ein bisschen zu helfen und ein bisschen zu lernen. Oder?
Ja, super. Super.
Finde ich auch gut.
Super.
Ich wünsche dir das, Felicitas. Ich wünsche dir das,
danke,
dass du bald Besuch bekommst von richtig netten Leuten und ihr zusammen ein bisschen werkeln könnt.
Ja, das wär total schön. Würde ich mich freuen. Und meine vier Hunde auch.
Ja, irgendwer hatte in den Kommentaren geschrieben, mit Babykatzen könnte man es vielleicht versuchen, dass die Hunde die annehmen. Vielleicht fallen die dann unter Welpenschutz. Vielleicht werden sie auch gefressen, die Babykatzen.
Ich hab halt echt Schiss. Die sind, also gerade zwei von den Hunden sind richtige Killerbienen. Die sind, also ich hab echt Angst.
Okay, dann vielleicht nicht. Dann kommt lieber nicht zu Felicitas zu Besuch, weil die Hunde könnten euch fressen. Das schneide ich im Endeffekt, schneide ich das raus. Oh, da sind sie. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit noch. Einen schönen Spätsommer und einen schönen Herbst. Noch einen produktiven und erntereichen Herbst. Und dass bald Leute vorbeikommen und du ein bisschen Gesellschaft hast. Und ansonsten, wenn du mal nach Deutschland kommst, sag Bescheid. Jetzt zum Beispiel in 2 Wochen ist das Permakultur-Akademie-Wochenende und es wird auch bald wieder ein Wintertreffen geben, gehe ich von aus. Dann komm doch mal da dazu. Können wir uns nochmal in echt...
Ja, das würde ich total gern machen. Ich kann das hier halt nicht allein lassen, aber gerade zum Akademie-Wochenende würde ich so gern fahren. Ich kann das hier nicht allein lassen, ist so ein bisschen das Problem. Aber, naja, wird sich ja ändern irgendwann. Das Universum wird mir vielleicht jemand bringen. Ich danke dir. Ich finde, also du machst so viel Tolle. Also ich finde es ganz einfach fantastisch. Also auch diesen Podcast. Ich habe mir fast jede Folge angehört, bis auf eine, glaube ich. Die letzte Woche, da habe ich irgendwie total verpennt. Ich finde es total klasse, was du alles machst und wie du uns auch die Gelegenheit gibst, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu treten und zu erzählen, was wir machen und uns damit auch zu vernetzen und vor allen Dingen auch zu merken, dass wir nicht allein sind, ne? Dass es doch mehrere von uns gibt, als man vielleicht in schwachen Momenten denkt. Also ganz, ganz, ganz vielen Dank.
Sehr.
Und auch sehr dir, gerne. Ja, viel Spaß auf den Permakulturtreffen und bei deinem Lernpfad und bei den vielen Festivals und überhaupt schön, ja, alles Liebe. Wünsche ich dir.
Das bringe ich mal mein Söhnchen ins Bett.